Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind. Schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Hillenbrand. Ich bin Redakteur bei der taz. Und neben mir sitzt Jakob Hein. Wir sprechen über sein neues Buch, Die Orient-Mission des Leutnant Stern. Ganz kurz einige wenige Worte über Jakob Hein, die eigentlich schon vollkommen unnötig sind. Geborener Leipziger, Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatiker, Arzt, geboren 1971. Und wir haben wenig Zeit, wir legen sofort los. Wir versetzen uns in das Jahr 1914, in den Sommer 1914, vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Diese Geschichte hier, die fängt ganz harmlos an. Da ist dieser Edgar Stern, der macht an der belgischen Nordseeküste Urlaub. Das Essen ist hervorragend, die Sonne scheint, das Hotel ist gediegen, die Gäste sind aufgeklärte Menschen. Doch dann erreicht Stern unvermittelt ein Telegramm seines Vaters und dort steht unmissverständlich ein griechisches Wort und das heißt Polemos, Polemos für Krieg. Und Stern und seine Verlobte und viele andere Leute, die dort ebenfalls Urlaub machen im Hotel, fliehen zurück nach Deutschland vor der drohenden Kriegsgefahr, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und wenn Sie jetzt glauben, das handelt sich hier um eine ganz normale, banale Kriegsgeschichte, die Sie da lesen müssen, dann befinden Sie sich ganz gründlich auf dem Holzweg. Obwohl irgendwie ist es dann schon eine Kriegsgeschichte, aber eine ganz andere als die gewohnte. Dieser Edgar Stern, der später zum Leutnant wird bei Ihnen, wie sind Sie auf diese Figur gekommen?
Wir müssen da ein bisschen weitergehen. Es ging mir darum sozusagen, ich hatte einen Hinweis bekommen auf das Verhältnis von Deutschen und Muslimen, dass das ausgezeichnet ist, über 200 Jahre war, wahrscheinlich auch eher über 300 Jahre. Und ich wollte dazu recherchieren und stieß dabei auf diese Orientmission von Edgar Stern. Aber erstmal wusste ich gar nicht, dass das Stern war, sondern ich hatte erfahren, dass ein Dragoman, ein Sprachengelehrter der Orientalischen Sprachen diese Mission begleitet hat, Herr Freiherr Schabinger zu Schowingen, und las dessen Memoiren, und danach war er mir so unsympathisch, dass ich ihn nicht zum Helden meines Romans machen wollte. Unter anderem ist er sehr, sehr früh in eine große deutsche Partei eingetreten, nämlich schon 1930, und seine Memoiren enden dann aber auffälligerweise 1918, und es war wirklich so, dass ich dachte, boah, nee. Und dann gab Schabinger zu Schowing gibt den Hinweis, es sei auch ein Journalist mitgefahren, ein gewisser Stern. Und dann habe ich irgendwie zu dem recherchiert, und der wiederum war mir so sympathisch, dass ich den wahnsinnig gerne zum Helden meines Romans gemacht habe. Ein Europäer, ein cooler Typ, ein ganz entspannter Mensch, jemand, der Menschenfreund war, und den habe ich, also das ist, der ist dann zum Protagonisten meines Romans geworden. Die Kernfakten sind historisch belegt, der hat wirklich in Belgien Urlaub gemacht, und das, was dann interessant daran wird, also ob das Wetter gut, das Wetter war gut, aber was es dort zu essen gab in dem Hotel Nymphea, das konnte ich nicht recherchieren. Ich konnte recherchieren, dass es ein Hotel gab, was da in Belgien, was ich ihm da eben nach Koh Süd hingestellt habe.
Ein bisschen Fantasie sei auch mir erlaubt, und jetzt würde ich Herrn Hein bitten, vielleicht ein ganz kurzes Stück vom Anfang seines Romans vorzutragen.
Ja. Bis hin zu? Ja. In Ostende war das gemeine Volk und damit so viel Lärm, Dreck und Gestank, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre, dafür die Enge der Stadt zu verlassen. Zudem hatte die deutsche Sitte des Strandbogenbaus dort Einzug gehalten, die jedem kulturvollen Menschen die Urlaubslaune verderben musste. Stern fuhr viel lieber hierher, nach Koh Süd, an die französische Grenze, wo es bei aller Bequemlichkeit und Modernität nobler zuging. Hier gab es die besseren Restaurants und seit einigen Jahren sogar ein großzügig gebautes Lichtspielhaus, in dem die neuesten Filme aus aller Welt gezeigt wurden. Die leichte Patina gehörte zum Charme des Nymphea und die leichte Staubschicht zu den Büchern der kleinen Bibliothek des Salons. Dafür waren es von der Terrasse nur ein paar Schritte bis zum Strand, Für die Hotelgäste standen eigene Strandkörper bereit und anders als in Ostende fand man hier jederzeit eine freie Umkleidekabine. Der Sommer 1914 war bisher ungetrübt gewesen. Die Sonne schien, die Temperaturen waren angenehm, die Möwen schrien vergnügt am Himmel. Stern hatte mit einer erlesenen Gesellschaft französischer und belgischer und deutscher Freunde sehr erholsame Tage und Nächte verbracht. Ganz abgesehen davon war er das erste Mal mit seiner Verlobten in Koh Sud und da er in ihrer Gegenwart aller Orten Glück erfand, fühlte er hier mit ihr Vollkommenheit. Die Ostsee, dozierte Belo Sadeske, die Ostsee bietet angenehmere Bedingungen zum Baden, aber auch das hiesige Klima ist nicht zu verachten und der Gesundheit äußerst zuträglich. Da der Familiensitz des Generalkonsuls Sadeske war, ein kleiner Ort in Pommern fast direkt an der Ostsee, sah sich der Generalkonsul gewissermaßen in der Pflicht, eine Lanze für seine Heimat zu brechen. Und Stern verdarb ihm diese Pflicht nicht durch den Einwand, dass es in Pommern keine belgischen Waffeln zum Frühstück gab, keine französischen Austern zum Diner und keine Zigarren aus den holländischen Überseegebieten. Hier in Koh Sud wussten sie sich allesamt glücklich am schönsten Ende der Welt gestrandet.
Danke, als ob da nicht stünde, was es zu essen gab. Also bitte.
Naja, ich hab's mir jedenfalls ausgedacht.
Ja. Wir wollen aber nicht zu viel verraten, aber dieser Herr Stern, ja, der Leutnant Stern gerät also in den Ersten Weltkrieg und hat zunächst eine eher sitzende Tätigkeit, wenn ich es mal so formulieren darf, am rechten Rheinufer, nämlich für die Befestigung zu sorgen, falls der Feind, also in diesem Fall der Franzose, durchbrechen sollte und den Westen Deutschlands besetzen wollte. Und er verbringt diese Zeit mit Gedankenspielen und mit Planspielen, die sich dann materialisieren in einen, sagen wir vorsichtig, recht originellen Plan, wie man den Briten, also dem Kriegsgegner, den strategisch so wichtigen Suezkanal entreißen könnte. Ist das jetzt Fantasie, Herr Hein, oder ist das historisch belegt?
Nein, Edgar Stern hatte die Idee, den Suezkanal zu sprengen. Der Suezkanal war spektakulär ungesichert. Die britischen Schiffe durften nicht mal am Geburtstag des Königs einen Schuss im Salutschuss abgeben, wenn sie im Suezkanal waren, weil der eben nur mit Baumstämmen gesichert war. Und Edgar Stern war da mit so einem Pionierregiment. Die hatten so ein bisschen Sprengstoff und haben ein bisschen gegraben und die Landschaft kaputt gemacht. Und da kam er auf die Idee, Mensch, man müsste den Suezkanal ebenso behandeln. Einfach sprengen und dann ist der Suezkanal hieß auch sozusagen das Genick Englands, weil und man hätte England gleichermaßen das Genick gebrochen und so hatte er diesen Plan entworfen.
Also die Verbindung zwischen England und insbesondere Indien wäre unterbrochen worden. Die englische Flotte hätte um ganz Afrika herumreisen müssen, um Indien und eben das heutige Pakistan dazu, das es damals natürlich noch nicht gab, überhaupt erreichen zu können. Das wäre schon ein gewaltiger Sieg gewesen und Stern hat insofern Erfolg gehabt, als dass diese Vorstellung tatsächlich in Berlin beim Ministerium angekommen ist und man ihn zu sich erbeten hat. Und was ihm dort passiert ist, da könnte vielleicht Herr Hein wieder ein kleines Stückchen vorlesen von 44 bis 6.
Genau, also Stern wird dann einbestellt, er schickt diese Pläne und kommt dann eben ins Kriegsministerium von Berlin. Das Kriegsministerium schien aus nichts als Treppen und langen Gängen mit identischen Türen zu bestehen, bis Stern und der Major im Zimmer von Major Braubach angekommen waren. Das Zimmer des Adjutanten war zugestopft mit Papieren, Büchern und Zeitungen. Auf jeder freien Fläche lagen Stapel von Unterlagen und Akten. Braubach schaute sich um und seufzte. Naja, hier hätte ich sowieso keinen Schlaf gefunden. Wenn Sie sich irgendwo setzen wollen, müssten Sie sich bitte selber was suchen, Herr Stern, sagte er. Stern, Edgar Stern, 1. Westfälisches Pionierbataillon. Stern, so, sagte Braubach. Und was gibt es wichtig, über das Sie mit mir sprechen wollten? Ich wollte vorschlagen, den Suezkanal zu sprengen. Der Major sah einige Sekunden aus, als hätte ihn der Schlag getroffen. Jetzt muss ich mich erst mal setzen, brachte er dann heraus. Habe ich gerade richtig gehört? Jawohl, Herr Major, sagte Stern, ich habe alles ganz genau ausgearbeitet, gemeinsam mit einigen Ingenieuren und Sprengmeistern vom 1. Westfälischen. Die Pläne liegen nach meinen Informationen bereits im Ministerium vor. Braubach griff zu seinem Telefon.
Heidfeld? Braubach hier. Irgendwo bei Ihnen müssen Pläne eines gewissen Stern vom ersten Westfälischen vorliegen. Welchen Umfang haben die Pläne? Fragte er an Stern gewandt. 12 Kanzleibögen, Herr Major. 12 Kanzleibögen, Heidfeld. Suchen Sie nicht, suchen kann jeder, sondern finden Sie es schnellstmöglich. Und lassen Sie es dann zu mir rüberbringen. Danke. Braubach legte auf. Wie kommen Sie denn darauf, den Suezkanal zu sprengen?
Dankeschön. Jetzt entsteht in dem Buch eine zweite Handlungsebene mit einigen Muslimen aus den französischen Kolonien, die auf der französischen Seite in die Armee gepresst werden, die also keineswegs freiwillig in diese Armee beitreten, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht, die auch nicht wissen, wer da eigentlich in diesem Ersten Weltkrieg überhaupt gegen wen kämpft und die von Deutschen noch nie gehört hatten und die ihre Lage, die sitzen jetzt in Frankreich und werden der Front zugeführt, gehen also gen Osten, die ihre Lage verständlicherweise ganz, ganz furchtbar empfinden und nicht wissen, welche Rolle sie in diesem großen Kriegsspiel überhaupt spielen sollen. Es hat ja tatsächlich sehr viele Menschen aus den französischen Kolonien gegeben, die gepresst worden sind in den Krieg. Die Figuren, die sie dort in dem Buch auftreten, jetzt will ich aber doch mal hoffen, die sind doch erfunden, oder?
Ja, also die sind natürlich erfunden. Es ging mir einfach darum, ich habe diese Szenerie beschrieben, wie eben Deutschland den Dschihad auszulösen versuchte. Und jetzt haben wir das Problem, dass dazu einfach Muslime quasi benutzt wurden. Man ging einfach, die Franzosen gingen hin zum Sultan von Marokko und sagten, wir brauchen 2000 Mann, wir haben einen Riesenkrieg am Arsch. Und da musste der Sultan von Marokko denen einfach 2000 Männer geben. Wo die herkamen, war den Franzosen egal. Die entsprechenden Regimenter hießen tatsächlich senegalesische Schützen, weil der Sultan von Marokko natürlich denen keine Araber gegeben hat, die sollten ja für ihn kämpfen, sondern eben ehemalige Sklaven, die sogenannten Gnawa, die gab er den Franzosen. Und ich konnte mir das nur so vorstellen, dass diese Menschen, ich meine, die haben wahrscheinlich nicht regelmäßig die europäische Presse verfolgt. Die werden aus den Bergen von Marokko geholt. Man kann sich das so vorstellen, das sind ziegenhütende Menschen, einfach, die da seit Jahrhunderten in sehr, sehr langen archaischen Verhältnissen leben. Und jetzt plötzlich sollen sie irgendwie nach für Frankreich in Belgien gegen Deutschland kämpfen. Das war denen doch alles scheißegal. Und deswegen wollte ich, dass diese Menschen auch eine Stimme haben und dass wir nicht wieder sozusagen diesen kolonialistischen Fehler machen, dass nur die weißen Europäer in dem Buch zu Wort kommen.
Die Stimme ist da, die Stimme spricht. Bitte
schön. Seite 56. Ich sage Ihnen nur, dass Sie das alle wissen, dieses Buch enthält auch viele andere sehr tolle Seiten.
Wir werden die Veranstaltung nicht weiter ausdehnen können.
Warum tragen die Franzosen so viele verschiedene Uniformen?
Ah, das sind wohl verschiedene Stämme. Ich höre ihnen manchmal zu, es gibt welche, die nennen sie Belgier und andere, das sind Briten.
Aber gegen wen kämpfen wir dann? Sie sehen doch auch wie Franzosen aus.
Es ist wohl auch ein anderer Stamm, die Boschs.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass mir Tag für Tag das gestern nicht so schlimm wie das heute erschien. Und er, Tassaou, hatte an McDas gedacht. Jeden Tag. Die Gewehre und Kanonen schossen. Jeden Tag. Das Essen war miserabel, die Luft war schlecht, es war kalt, es war nass, es war dreckig. Die Franzosen schrien herum, er hatte Angst zu sterben. Jeden Tag. Wenn die Boschs herüberschossen, dann schossen sie zurück. Zogen danach wieder die Köpfe ein und legten sich in die schlammigen Gräben. Wenn man lief, dann immer gebückt. Wenn man schlief, dann nur ein paar Stunden. Zum Glück kannte sein Freund Adafid viele Märchen. Von Shemruk und vom Löwenjäger, von Antir und Juha. Das war das einzige Sandkorn Trost in dieser Ödnis der Hoffnungslosigkeit. Aber Tassaou hatte keine Erinnerung mehr als den wehmütigen Gedanken an gestern. Ein Tag, der ihm etwas weniger schlimm gewesen zu sein schien. Immer nur gestern, Wochen und Monate lang.
Dankeschön. Dieser verwegene Plan von Herrn Stern, von Leutnant Stern, doch bitte schön mal kurz den Suezkanal zu sprengen, der gerät dann tatsächlich in den Hintergrund und wird nicht zur Umsetzung gebracht. Stattdessen kommen die Deutschen noch zu einem viel verwegeneren Plan und das ist die eigentliche Hauptgeschichte dieses Buchs, nämlich wir lösen einen Dschihad aus und zwar zu unseren Gunsten, versteht sich,
für heute vielleicht nicht ganz verständlich, aber historisch vollkommen verständlich. Wie waren damals die Beziehungen der Deutschen zur muslimischen Welt?
Also die Beziehungen Deutschlands zur muslimischen Welt waren ausgezeichnet. Wilhelm II. War ein großer Freund der Muslime. Wenn er an die Hohe Pforte oder nach Damaskus reiste, wurde ihm der rote Teppich ausgerollt. Seine Verwandten in England, Frankreich und Russland hielten ihn für den Schwachkopf, der er war, aber eben sozusagen dort in der muslimischen Welt freute man sich über den deutschen Sultan. Er ließ das Gerücht verbreiten, das ist tatsächlich historisch belegt, dass er schon zum Islam übergetreten sei. Er dürfe es bloß aus Rücksicht auf seine Mutter bisher nicht öffentlich bekennen. Also das Verhältnis Deutschlands zum Islam war ausgezeichnet. Man sah den Islam als die friedfertige Religion schlechthin. Spätestens seit Goethe, seit dem westöstlichen Divan, der Islam war ganz populär. Und jetzt hatte man die Idee, ein jüdischer Bankersohn, der keine Lust auf diese langweilige Bankerkarriere hatte, war ein Orientalist, bereiste da so den Orient und entdeckte die Suren im Koran, die sich mit dem Dschihad beschäftigen. Und er sagte, das ist doch genau das, worauf wir gewartet haben. Wir bitten die Muslime darum, den Dschihad auszulösen, dann erheben die sich gegen ihre Feinde in England und Frankreich und Russland und natürlich ihre Freunde in Deutschland, um die machen sie einen Bogen, das ist ja, wir sind ja ihre Bündnispartner, und dann gewinnen wir den Ersten Weltkrieg kurzerhand. Und so war der Plan geboren und man investierte Zehntausende von Goldmark darin, in der Hoffnung, dass eben der Dschihad ausgelöst werden konnte. Das war der Plan des Deutschen Reiches.
Man muss dazu sagen, dass die Türkei später an die Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte spielt, das heißt, spielt kann man eigentlich gar nicht sagen, in dem diese Geschichte stattfand, war das noch nicht der Fall. Und die Türkei galt formal als neutral, obwohl man wusste schon damals, dass die Türkei eher Sympathien für Deutschland hegte als für die Alliierten mit Frankreich und Großbritannien. Und man muss dazu sagen, ein anderer wichtiger Staat in diesem Ersten Weltkrieg, Rumänien, galt damals auch als neutral, obwohl auch damals schon umgekehrt in diesem Fall die Zeichen deutlich an der Wand zu sehen waren, dass Rumänien sich eher in Richtung der Alliierten, also in Richtung Frankreich und Großbritannien neigen würde. So, und der Haken bei dieser wunderbaren Idee, einen weltweiten Dschihad auszulösen, damit Deutschland diesen großartigen Weltkrieg auch gewinnen würde, der damals noch nicht Weltkrieg genannt wurde, der Haken dabei war, man musste etwas Großes, Symbolisches veranstalten. Es ging im Hintergrund natürlich auch um ganz viel Geld,
ja,
klar, aber es ging auch um die große symbolische Geste. Und diese symbolische große Geste sollte stattfinden mit Hilfe dieser Herrschaften, die eben zu Wort gekommen sind, nämlich mit den Muslimen, die inzwischen in gewisser Zahl von Deutschland im Ersten Weltkrieg an der Front zu Frankreich gefangen genommen waren, die also Kriegsgefangene auf Seiten Deutschlands im Ersten Weltkrieg waren und mit deren Hilfe man eine große Propagandaaktion erhoffte, durchführen zu können. Nein, erzählen Sie weiter.
Ja, also man wollte eben eine Zahl von muslimischen sozusagen Kriegsgefangenen rüberbringen von Berlin nach Konstantinopel und dort sollten sie anlässlich der Verkündung des Dschihads freigelassen werden, weil es war ja ein ganz wichtiger Teil, dass die muslimische Welt erlebt, dass Deutschland freundschaftlicher Teil dieses Dschihads ist. Und jetzt hatte Edgar Stern hatte jetzt die Aufgabe, die 14 Muslime von Berlin nach Konstantinopel zu bringen, was relativ schwierig deswegen war, weil der Zug damit teilweise durch Feindesland ging und weil es ja eine geheime Mission war. Jetzt ist aber das Problem, du hast 14 Marokkaner, Tunesier, Algerier und du sollst die 1914 durch Mitteleuropa bringen. Es gab damals keine Marokkaner, die in Europa gelebt haben oder ganz, ganz wenige und man erweckte also ein Riesenaufsehen, allein wenn man über die Straße ging und Edgar Stern kam dann auf die geniale Idee, er tarnt die als Zirkus. Er hat einfach gesagt, das ist mein Zirkus. Und das sind Reit- und Trapezkünstler, damit die das nicht überprüfen können, ob das Artisten sind. Hat er eben nicht gesagt, die sind Turner oder so. Er hat gesagt, das sind Reitkünstler, die können Reitkunststücke vorführen, da träumen sie von. Und Trapezkünstler, bauen sie uns ein Trapez auf und die zeigen alles. Relativ schwierig, weil das Berber aus dem Atlas teilweise waren, die sicherlich nicht mal gewusst hätten, was ein Trapez überhaupt ist, aber
Naja.
Und ein Zirkuszelt hat er auch noch dabei.
Ein Zirkuszelt.
Das tat man so, als sei es eins.
Nee, und zwar kam er wirklich am Bahnhof an, so beschreibt das in seinen Memoiren. Er kommt am Bahnhof an und die sagen, ach übrigens, kleine Planerweiterung. Wir haben ihnen auch noch eine mobile Funkstation beigelegt, eben mit Gestänge und Tuch und elektrischen Apparaten. Und er sollte das dann als Zirkuszelt verkaufen mit einer automatischen Aufbauvorrichtung. Das waren dann die ganzen Apparaturen. Er hat es geschafft, das muss man, kann ich auch hier vorwegnehmen. Er hat diesen Transport irgendwie bewerkstelligt.
Herr Hein, jetzt verraten Sie doch nicht so viel.
Ja,
ich
ja.
Mal zur Seite 109, bitte.
Ja.
Einen Tag später traf die Kleidung.
Einen Tag später traf die Kleidung für den Transport ein. Stern hatte einen Plan entworfen, über den er sich ebenso freute wie damals über den Suezplan. Er hatte vor der Frage gestanden, wie konnte es gelingen, 14 orientalische Männer von Berlin nach Konstantinopel zu bringen? Hätten sie versuchen sollen, aus den Muslimen Reichsbürger oder Österreicher zu machen? Dann hätten sie behaupten müssen, die braven Männer sprechen nur ruthenisch und könnten sich deshalb nicht verständlich machen. Aber das Spiel hätte an der rumänischen Grenze auffliegen können. Letzten Endes würde ich niemand abnehmen, dass diese Menschen Bürger Deutschlands oder Österreichs waren. Sicherlich würde es viel Aufsehen machen, wenn 14 orientalisch aussehende Bürger des Deutschen Reiches im besten Alter nach Konstantinopel fahren. Man hätte sie für eine Kommandoeinheit in geheimer Mission halten können, was sie in gewisser Hinsicht ja auch waren. Ihr Hauptproblem war Rumänien. Offiziell war das Land zwar immer noch neutral, wohl aber schon feindselig gesinnt. Man hätte die Truppe einer detaillierten Kontrolle unterziehen, sie langfristig festsetzen und verhören können. Es war Krieg, da war so etwas üblich. Und sie wären dann niemals rechtzeitig oder sogar überhaupt bis nach Konstantinopel gekommen. Aber wie sonst hätte man 14 äußerst exotisch aussehende Männer im besten wehrfähigen Alter hunderte von Kilometern möglichst unauffällig durch Europa bringen? Auf die Lösung war Stern durch den entwendeten Brief gekommen, eine Erzählung aus Amerika, die er in seiner Jugend mal gelesen hatte. Anstatt etwas aufwendig zu verstecken, sagte die Erzählung, konnte man Dinge auch unsichtbar machen, indem man sie jedermann überdeutlich zeigte. Anstatt also allerlei Aufwand zu betreiben, den Männern aus dem Maghreb ein paar Brocken Deutsch beizubringen, ihnen die Bärte zu rasieren, womöglich die Haare zu bleichen, würde Stern das Orientalische an ihnen geradezu herausstellen. Stern rief kurzerhand einen Zirkus ins Leben mit 14 ausgesuchten Artisten.
Und Stern begibt sich mit diesen 14 Artisten und begleitet von zwei Elektrotechnikern, die dieses angebliche Zirkuszelt warten, was in Wahrheit eine Funkstation werden sollte, auf diesen Weg bis nach Konstantinopel durch Freundes- und Feindesland. Und mehr verraten wir jetzt aber nicht, sonst wird es einfach zu viel, fürchte ich.
Ja.
Ein Punkt aber noch.
Eine Bahnreise war damals auch interessanter. Man hatte ja keine Elektrizität, das heißt, man musste die Lok auch austauschen. Die Lok musste bekohlt werden. Das heißt, diese Reise dauerte natürlich ein paar Tage. Ja? Man konnte nicht einfach durchfahren.
Nein, das ist jetzt nicht mehr so ein EasyJet-Flug gewesen.
Nee,
das
alles andere.
Ein Punkt habe ich noch. So vergnüglich.
Aber im Gegensatz zu Istanbul-Reisen heute kam man damals noch problemlos nach Deutschland zurück. Ist egal, andere Geschichte.
Ja, danke für diesen Hinweis.
Ja, free them all, wollte ich nur mal an dieser Stelle sagen. Free them all.
Danke. Und so vergnüglich und so facettenreich und so spannend es in diesem Buch zugeht, es ist doch kein lustiges Buch, denn immer wieder tauchen auch Dinge auf, die wir heute kennen, die wir heute wissen und die damals eine Randerscheinung des Weltkriegs waren, über die wenige Leute gesprochen haben. Die deutsche Delegation trifft in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, ein und ganz nebenbei bemerken sie, oder brennen ja Kirchen, was ist denn da los? Ach, da kümmern wir uns besser nicht drum. Das ist innenpolitische Angelegenheit der türkischen Seite des Ottomanischen Reichs. Nein, nein, da greifen wir nicht ein. Und das war tatsächlich die Armenierverfolgung mit dem letztendlichen Genozid an über 1 Million Armeniern.
Genau, also ich wusste das selber nicht, dass das so eine starke Parallelität hatte und dann war es aber historisch unausweichlich, sodass es hier im Roman auch Erwähnung findet. Allerdings wollte ich auf dieses Thema dann nicht vertiefend eingehen, weil es dann eine Ablenkung von dieser wie in einem Brennglas sozusagen zu sehenden Geschichte ist und habe mich dann auf das konzentriert, was hier drin ist. Aber die Armenier-Genozide sind zu den gleichen Zeiten losgegangen und da gab es viele Parallelen. Im Grunde genommen, dieser ganze Dschihad-Aufruf hat fast nur dazu geführt, dass diese Armenier-Pogrome sich in Istanbul, also in Konstantinopel verstärkt haben.
Den Dschihad-Aufruf hat es tatsächlich gegeben, nicht nur im Buch von Jakob Hein, sondern auch in der Realität. Wie wir heute wissen, hat er nicht ganz so viel Erfolg gehabt, wie sich damals die Militärführung in Deutschland, in Berlin, das versprochen hatte. Die Deutschen haben bekanntlich den Ersten Weltkrieg dann doch verloren, und zwar nach immerhin 4 Jahren. Und jetzt haben wir schon so viel verraten, Herr Hein. Jetzt machen wir einfach Schluss.
Ja, wir machen Schluss.
Ich sage Ihnen noch, dieses Buch, Jakob Hein, die Orientmission des Leutnant Stern, das sollten Sie lesen. Und wir bedanken
uns. Das sehe ich übrigens auch so. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Dankeschön.
Vielen Dank.